Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diesen Podcast habe ich mich mit Christian Pfaff unterhalten. Christian hat 2016 mitten in einem Wohnviertel in Hamburg-Altona das Oberfett eröffnet. Eine kleine, wundervolle Galerie oder, wie er es nennt, ein Raum der Möglichkeiten. Im Hauptberuf ist Christian Pfaff, ja, was eigentlich? Texter und Autor, Weltreisender, Sammler. Der Mann hat viele Talente und Neigungen. Das Kunstsammeln hat er schon vor einer halben Ewigkeit begonnen. Und wer einmal seine Wohnung betreten hat, weiß, wie dicht man doch tatsächlich Bilder hängen kann und darf. Christian sammelt, Zitat, keine Kunst von Arschlöchern, hat aber schon Bilder nur aufgrund des Titels gekauft. Und er hat über die Jahre eine wirklich großartige Sammlung aufgebaut. Teile davon zeigt er nun auch im Oberfett.
Helium Talk. Helium Talk.
Wir beide sind alte Bekannte und so ist dies auch ein Gespräch unter Freunden, in dem wir über das Galeriemachen und Kunstsammeln reden, über Offspaces, Cheap Art, legendäre Kunstorte wie den Artstore St. Pauli, über Künstler, die diese Stadt geprägt haben, wie 4000 oder den leider viel zu früh verstorbenen Sam alias Nils Kopruch, dem Christian im Oberfett im vergangenen Jahr eine erste Retrospektive gewidmet hat. Übrigens freue ich mich natürlich auch über Feedback zum Helium Talk. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mir eure Kritik und Anregungen zukommen zu lassen. Am besten per E-Mail an heliumtalk@heliumcowboy.com. Das hier steckt ja alles noch in den Kinderschuhen und es gibt bestimmt einiges, das noch besser werden kann. In der kommenden Woche nehme ich dann auch endlich die ersten englischen Interviews auf. Der Helium Talk ist ja keinesfalls nur auf Hamburg beschränkt. Kunst ist grenzenlos, wisst ihr ja, und meine Neugier ebenfalls.
Wir kennen uns beide echt schon extrem lange. Ne?
Ja, ich glaube, ich habe deine erste Ausstellung in Hamburg miterlebt.
2001 im Artstore St.
Pauli. Genau, in der Wulwilstraße.
Das ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Thema, der Artstore St. Pauli. Ich sage ja immer, der Artstore St. Pauli ist ein legendärer Ausstellungsort in dieser Stadt.
Auf jeden Fall. Ist mit einer der wichtigsten Offspaces der letzten 30 Jahre auf jeden Fall gewesen.
Geburtsstunde auch von ganz spannenden Künstlern, ne? Und auch so einer ganz eigenen Kunstbewegung.
Ja, das waren Karl Hilse alias Carlo Cannibalo, Thomas Egler, 4000, Robert Tuck, auch bekannt als Deutschmarkt Bob oder Bob Tuck. Wer war denn da noch dabei? Natürlich, Nils Kopruch, Sam, alias ja. Sam. Klar. Und dann gab es irgendwie noch so ein paar Wegbegleiter, die mal gekommen sind und dann auch mal wieder gegangen sind. Auf jeden Fall war der Artstore der Schuppen, der auch am längsten durchgehalten hat. Also es gab ja, sage ich mal, Ende der 80er, Anfang der 90er durchaus so ein paar Galerien, die in der Subkultur gearbeitet haben. Gab es noch einen anderen Laden, weiß ich nicht, kennst du, 7/8 Barmherzigkeit oder Artificial Paradise. Alle schon weg, auch gut, aber Carlo hat durchgehalten, zumindest.
Bist du so über den Artstore oder über diese Szene auch in das Kunstsammeln gekommen? Also, dass du dir Kunst kaufst, oder das sind die ersten Orte?
Ja, das kann man so sagen. Also mal davon ab, ich war nie ein großer Verfechter von den etablierten Kunstplätzen in Hamburg. Hamburg ist da ja eher so ein Ort der Diaspora. Entweder gibt's Anlagekunst oder dann kommt ganz, 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 ganz lange nichts und dann kommen irgendwie die Off-Läden oder kamen die Off-Läden. Und sicherlich war es im Artstore, der die sogenannte Cheap Art nach vorne gestellt hat, Kunst zu extrem günstigen Preisen, wo man sich wirklich nicht darüber Gedanken gemacht hat, ob man die Kohle hat, sondern nur Gedanken darüber, ob einem die Kunst gefällt. Das war ein sehr libertärer Ansatz. Ich bin da straight drauf reingefallen.
Ja, was ist reingefallen? Du hast ja dir dadurch auch, also als wir uns kennengelernt haben, war ich mal bei dir zu Hause und da hingen schon alle Wände voll und das ist fast 20 Jahre her. Stimmt. Weil das ist so, als ich nach Hamburg gekommen bin, da haben wir uns kennengelernt.
Ja, ja. Ja, also es hat ganz gewiss gut gewuchert im Art Store. Ich habe allerdings auch vorher schon immer mal wieder zugeschlagen. Ich war auch, habe eine lange Zeit selber ausgestellt und habe selbst Kunst gemacht. Und dann trifft man andere Künstler und man tauscht und man kauft was aus dem Atelier raus und so weiter. Es war allerdings niemals, stand niemals der Gedanke dahinter, Kunst zu sammeln, sondern es war immer die Begeisterung am Werk. Und irgendwann später, wirklich viele, viele Jahre später, sagt dann irgendjemand zu mir, du bist Kunstsammler. Und ich so, nein, nein, bin ich schon mal gar nicht. Ich mag gern Bilder. Und dann guckte der sich in der Wohnung um und sagte, du hast mehr als 100 Bilder. Du bist Kunstsammler, ob du die Bezeichnung nun magst oder nicht.
Fetischist?
No. Ich mag halt, ich mag Kunst und ich mag vor allen Dingen auch die Geschichten, die hinter Kunst stecken. Und das ist ja nicht nur das Bild, was einem gefällt, sondern das ist so wie Klebstoff, gute Storys, die dahinter stecken.
Ist das auch für dich der Ansatz, Kunst zu sammeln? Ist es, ja, hast du schon gesagt, das hat mit der Geschichte dahinter zu tun. Aber gibt es aus der damaligen Zeit noch Leute, wo du sagst, von denen gucke ich mir immer noch jede Ausstellung an?
4000? Ja, doch. Irgendwie so ein, zwei sind da hängen geblieben. Ich meine, allen voran natürlich hier unser Hamburger Goldschatz 4000, der mittlerweile, glaube ich, in jeder ernstzunehmenden Hamburger Galerie ausgestellt hat. Ja, wann immer der irgendwie was zeigt, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Allerdings auch, weil er ein wirklich sehr unbestechlicher Typ ist und einfach nicht aufhört, gute Sachen zu machen.
Ist das denn dann auch so der Stil der Kunst, den du sammelst? Hast du einen Stil in deiner Sammlung? Sagst du, das ist so figurativ, Trash, Cheap Art, hast du ja schon gesagt. Vielleicht müssen wir das nochmal erklären mit der Cheap Art, aber
Cheap Art lässt sich ja einigermaßen einfach erklären. Zumindest hier in Hamburg wurde es angestoßen, tatsächlich über den Art Store in der Wohlwillstraße. Die hatten damals das Konzept der Kunst für die Massen. Die haben gesagt, die Bilder müssen einfach unters Volk. Und dann haben sie es einfach getan. Und dann gab es Bilder für 5 Mark, für 10 Mark. Auch im späteren haben die Bilder, glaube ich, seltenst die, sagen wir mal, 200-Euro-Grenze überschritten. Es gibt immer mal wieder so ein paar Ausreißer. Nö, aber um das, also es fällt schwer dort zu sagen, ich bin für das eine oder andere Medium oder für den einen oder anderen Stil zu haben. Ich habe es irgendwann mal auf eine Formel gebracht und habe gesagt, ich kaufe oder sammel keine Kunst von Arschlöchern. Das ist mir bislang relativ gut gelungen. Es gibt schon so eine Tendenz rein in die Art Brut, Cheap Art, was ja auch eher wild und schnell gemacht ist. Aber ich liebe zum Beispiel auch Bilder mit guten Texten. Also ich schreibe gerne, oder das ist zum Teil auch mein Beruf. Und manche Bilder habe ich schon nur des Titels wegen gekauft. Oder wegen dem, was draufsteht. Aber da auch wieder Referenz an 4000. Das ist der Mensch, irgendwie, der manchmal sogar noch bessere Titel als Gemälde macht. Und von daher ist immer so diese Ausgewogenheit, Inhalt, die Technik ist erst in zweiter Linie wichtig, aber Inhalt und Titel oder das, was damit gemeint ist, für mich sehr wichtig.
Das ist was, was ich bei den Bildern in deiner Wohnung oder beziehungsweise bei dem, was du sammelst, eben immer auch so als so ein Grundmotiv sehe. Das hat alles so eine gewisse Ehrlichkeit. Da ist eine große Spur Humor drin. Mhm. Also auch dieses sich selber nicht zu ernst nehmen, was ja in der Kunst fast gar nicht geht.
Ja.
So, und was du immer schon sehr gut konntest, ich lese ja zum Beispiel, ich finde den Newsletter tatsächlich viel besser als Social Media. Und dein Newsletter für dein neues Projekt ist ja einer, den ich sehr gerne lese, weil genau das Gleiche steckt da auch drin. Dieser Humor, aber da ist auch eine große Ernsthaftigkeit dahinter.
Ja, kann man sagen. Also Humor und Ernsthaftigkeit gehen ja bestenfalls Hand in Hand. Ne? Also es lässt sich ja gerne über Tiefsinniges auch fröhlich berichten. Ja, das mache ich gerne. Und es liegt vielleicht auch so ein bisschen am Beruf. Also ich arbeite als Schreiber und Texter und Autor. Aber ich habe vorher auch ganz andere Sachen gemacht. Von daher fließt quasi alles mit ein. Ich bin gelernter Kindergärtner, habe sehr, sehr lange als Koch gearbeitet und dann als Schreiber, zwischendrin mal als Hausmeister und Rolltreppenreparateur. Und das fließt alles rein. Und ich glaube, so diese gesamte Bandbreite lässt sich ja sowieso nur mit Humor ertragen. Und daraus entsteht dann das Gemisch.
Jetzt hast du dich, ich sage immer seit kurzem, so kurz ist es gar nicht, auch schon seit was, drei Jahren. Seit drei Jahren hast du gesagt, Mensch, ich habe noch nicht genug von dieser ganzen Kunst. Ich mache jetzt selber Ausstellungen und hast den Kunstraum, nennst du das? Oberfett, ne? Also Galerie nennst du es nicht.
Nee, genau, Oberfett, den Kunstraum habe ich gegründet.
Warum?
Das ist eigentlich so eine Gewordenheit. Also am Anfang stand ein Gemüseladen leer in Hamburg-Altona, bei mir direkt um die Ecke. So nah, dass ich noch nicht mal das Fahrrad rausholen muss. Und ich war auf der Suche nach einem neuen Büro für meine Schreiberei, sah den Laden und bin dran vorbeigegangen und dachte mir, wenn du das jetzt nicht machst, dann ärgerst du dich dein ganzes Leben, wenn du später dran vorbeiläufst. Dann habe ich den gemietet und wir haben den irgendwie entkernt und renoviert und so weiter. Und es stellte sich heraus, dass er einfach schon mal 1,5 Meter höher war als gedacht, weil da war eine Decke runtergezogen und so weiter. Dann habe ich gesagt, da kann man ja auch Kunst aufhängen. Dann fiel mir ein, meine Frau hat mir schon verboten, zu Hause Bilder aufzuhängen, weil die ganze Wohnung voll ist. Und dann könnte ich doch meine Sammlung mal öffentlich zugänglich machen. Und in Ermangelung von irgendwelchen festgelegten Arbeitszeiten habe ich dann gesagt, ach, ich mach mal jeden Donnerstagabend auf und dann hole ich halt immer was aus der Sammlung raus. Und dann und wann feature ich halt auch mal einen Künstler ein bisschen größer, der in meiner Sammlung auch ist. Daraus geworden ist ein vollständiger Ausstellungsbetrieb, der mit einem irrwitzigen Tempo arbeitet. Also im ersten Jahr habe ich aufgrund dieser blödsinnigen Donnerstagsregelung, die ich selber aufgerufen habe, etwas mehr als 40 Ausstellungen gemacht, weil ich dann so eine Freude dran entwickelt habe, jeden Donnerstag was Neues rauszuholen oder eben andere Leute einzuladen, dass wir nahezu jede Woche eine andere Ausstellung hatten.
Das heißt, du bist jetzt bei Ausstellungen?
Oh, jetzt bin ich bei Ausstellungen, glaube ich, 65 im dritten Jahr. Also das wäre, selbst wenn man es gleichmäßig verteilt, schon ein Höllenritt. Aber ich habe dann im zweiten Jahr umgestellt auf so ungefähr monatlichen Betrieb. Das habe ich mir dann vorgenommen, hat sich auch meine Frau gewünscht. Und das war kaum einzuhalten. Also habe ich, glaube ich, 14 Ausstellungen im letzten Jahr gemacht. Und dieses Jahr sieht es so nach, ich denke mal 12 aus. Eigentlich ist der Laden schon ausgebucht, aber es kommen dann immer noch Leute und sagen, hättest du nicht noch einen kleinen Slot oder es ergibt sich was? Und dann ist das so.
Woher kommt bei dir die Motivation? Also warum tust du dir das an?
Also im ersten Jahr habe ich es mir angetan aus purer Freude. Also das war eine Entdeckungsfahrt A, durch die Sammlung, B, durch sehr viele fast Zufälle, die sich ergeben haben. Also bei uns in dem Haus, in dem das Oberfett ist, wohnt ein wirklich hochtalentierter Künstler, war dann der Künstler mit der kürzesten Anreise, dann kam irgendwie ein Mädchen aus dem Viertel an, ich glaube 22 oder 23, und hatte wunderschöne Fotografien dabei, die sie im Iran gemacht hat, den sie allein mit ihrer Freundin einfach mal so besucht hat. Ich meine, ich hätte Schiss gehabt, da allein hinzufahren, aber zwei blonde Mädels durch den Iran mit einer Kamera. Und es sind wirklich tolle Fotos geworden. Und so beziehe ich quasi auch die Nachbarschaft ein. Ich finde auch, Oberfett ist integraler Bestandteil seiner Nachbarschaft. Und es haben sich quasi diese Sachen ergeben. Und wie gesagt, es macht extrem viel Spaß. Und nach dem ersten Jahr war ich allerdings dann auch, da war so ein bisschen die Energie raus. Und da war das ganz gut, dann mal ein bisschen runterzufahren.
Soll ich dir mal sagen, was für mich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Oberfett ist? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal da bin, das weißt du ja auch. Mhm. Man kann halt nicht immer überall sein.
Nee.
Auch was man lernen muss, dass auch nicht immer alle Leute zu einem selber kommen können. Man schafft das selber ja auch nicht. Aber für mich ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist so ein, naja, es ist so ein nachbarschaftliches Gefühl, was man da hat. Es ist so ein, so ein Kunstraum, wie es sie immer weniger gibt, weil genau das Spontane geht ja irgendwann, wenn es, also wenn du so eine Galerie machst, bist du nicht mehr spontan. Ralf Krüger, gut, heute ist er spontan mal, er hat mal auch zwischendurch mal spontane Sachen, aber da ist das Programm ja, eigentlich zwei Jahre vor.
Juhu.
Ja. Ja. Vielleicht auch, um so eine Art Jungbrunnen zu machen. Wir planen auch relativ kurzfristig eigentlich tatsächlich, also wir haben jetzt hier noch kein Winterprogramm, wir haben geile Ideen. Und da passiert auch was Tolles, aber ich bin da, hab mich da von diesem auch wieder spontan, also am Anfang waren wir auch spontan, aber irgendwann bist du halt, du musst planen, du hast Messen, du hast diesen ganzen Kram. Mhm. Und das gefällt mir halt im Prinzip sehr gut und diese Geschichten, also es sind Künstler, die bei dir ausstellen, wo ich sage, da habe ich noch nichts von gehört, aber das geht mir bei den meisten Ausstellungen natürlich so, man kann ja sowieso nicht immer alle kennen, aber sage ich, habe ich noch nichts von gehört. Aber wenn ich da hingehe, dann erzählt der Pfaff erzählt mir eine Geschichte dazu. Und dann gibt's den Grund, warum er da ausstellt. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich, im Ausstellungsbetrieb so in den letzten Jahren. Man kommt irgendwo hin, sieht Bilder, man hat auch tolle Texte, die vielleicht auch keiner versteht oder verstehen soll.
Oh ja.
Und ja.
Kuratorentexte.
Und, genau. Bei dir ist das fühlt sich so an wie auf dem Punkt, aber man ist auch nicht falsch, wenn man den ganzen Kram scheiße findet, der da ist, weil das oder nicht versteht. Oder es nicht zu verstehen gibt. Also vielleicht gibt es jetzt auch das, was ich gerade gesagt habe, nicht zu verstehen. Aber es ist was sehr, es gibt mir so ein Gefühl, wie man früher Ausstellungen gemacht hat. Spontan, das möchte ich gerne zeigen und darum zeige ich das. Und es ist mir egal, wie viel Follower der auf Instagram hat oder wie viel Artikel der in irgendwelchen Zeitschriften hat oder, sondern das ist jetzt meine Idee, den zu zeigen.
Ja, also ich kann da zumindest teilweise zustimmen. Also es ist nicht wichtig tatsächlich, wie viel Instagram-Follower er hat oder
das wäre auch schlimm.
Wir
kommen wir uns jedes Mal wieder auf dieses Thema Instagram, ne? Die müssen die uns auch langsam mal bezahlen. Kack Werbung, die wir machen für die.
Und es kommt auch nicht drauf an, wie stark derjenige im Ausstellungsbetrieb aufgefallen ist, sondern Regel Nummer eins, es darf irgendwie, es dürfen nur nette Menschen ausstellen. Das ist, finde ich, irgendwie Pflicht. Ja. Und ja, die Geschichte zählt. Also das, was du meinst, sind meine Laudatios. Immer zur Eröffnung der Ausstellung nehme ich mir die Zeit, nicht zwingend nur über das Werk des Künstlers zu sprechen, sondern auch über den Künstler selbst, was das eigentlich für ein Mensch ist und wie wir uns kennengelernt haben. Und darüber ergibt sich dann meistens auch ein tieferes Verständnis für die Bilder. Manchmal sage ich auch, ehrlich gesagt, ist das schwierig, was wir hier sehen, oder ich glaube nicht, dass am heutigen Abend ein Bild verkauft wird. Wir hatten mal so, ich glaube, ja, Anfang des Jahres hatten wir jemand, der großformatige Fratzen ausgestellt hat. Anders kann man es nicht sagen. Also wirklich großformatig, 2x3 Meter, kein Problem. Und da habe ich gesagt, für die Bilder von Markus müssen die Sofas eigentlich noch erfunden werden, hinter denen sie hängen werden. Und so ist das. Für mich ist es ganz wichtig, ich stelle Kunst aus, von der ich glaube, dass man sie sehen sollte. Ja? Ob sie verkauft wird oder, wie gesagt, ob da Instagram-Follower dahinter stecken, ist erstmal zweitrangig. Ich habe was weiß ich, im letzten Jahr auch einen unglaublich talentierten französischen Installationskünstler ausgestellt. 300-teilige, bewegliche Holzinstallation. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal eine Installation gekauft? Etwas größere, schon ein bisschen länger her wahrscheinlich.
Ich habe die immer bezahlt, dann haben wir die anschließend wieder abgebaut und eingelagert.
Nein, aber das Wichtige war, und es war wirklich eine tolle Ausstellung, dass man die gesehen hat und in dem Fall konnte man sie sogar auch noch umstellen und so weiter. Also das war eine großartige Show.
Aber es sagt uns ja auch keiner, was wir, also das ist ja das Schöne, wenn man Galerie macht und wie wir beide auch schon eine gewisse Geschichte hat und Erfahrung gemacht hat, dann kann man uns ja auch nicht erzählen, was man ausstellt. Was ich sehr charmant finde, ist diese keine Arschlöcher-Policy. Die lässt sich nicht unbedingt immer so durchsetzen. Also ich möchte am liebsten auch keine Arschlöcher ausstellen. Im Kunstbetrieb, gerade in so einem Haifischbecken, in dem wir uns mit Helium Cowboy teilweise auch bewegt haben, also wenn es dann an die Messen geht, wenn es dann auch darum geht, ja, du hast mich dreimal ausgestellt, aber jetzt wollen mich auch andere ausstellen und was bietest du mir denn? Und dann geht es um Flüge nach Miami und Aufenthalt in Miami. Da ist immer so, also da bin ich eigentlich auch mal relativ sicherlich hart geblieben, aber das ist ein komischer Bereich, in dem man sich bewegt. Ich muss sagen, mit Helium Cowboy hatten wir das Glück, dass wir tatsächlich in den meisten Fällen immer mit guten Leuten zusammengearbeitet haben. Der Punkt Loyalität ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Loyalität, no bullshit. Man muss ehrlich zueinander sein. Das ist natürlich in jeder Zusammenarbeit immer schwierig auf Dauer. Aber arbeitest du dann mit Künstlern auch so, dass du sie immer wieder ausstellst, dass du sie über Jahre entwickeln möchtest?
Ja, es gibt zwei insbesondere. Also normalerweise, es gibt keine irgendwie gearteten Galerieverträge bei mir. Wer bei mir ausstellt, ist mir nicht verpflichtet. Kann gerne auch woanders ausstellen. Und von daher ist die Forderungsfrage irgendwie auch einigermaßen schnell geklärt. Aber es gibt zwei Künstler, die ich quasi von Anfang an hier in Deutschland begleitet habe. Das ist ein britischer Künstler, James Oliver, von dem ich einfach der Meinung war, den muss man überhaupt mal herholen. Der war noch nie hier und hat auch in England immer ein bisschen rumgerudert. Und dann gibt es einen australischen Bildhauer, Will Coles, der auch Street Artist ist und der hat einfach mal vorbeigeschaut und das war quasi Liebe auf den ersten Blick und für den, also die beiden kriegen auf jeden Fall jedes Jahr eine Ausstellung oder meinetwegen kriegen sie auch jedes Jahr zwei, wenn es zwingend nötig ist und da schaue ich ja auch hinter den Kulissen, dass da andere Sachen angebahnt werden, sei das irgendwelche Messekollaborationen mit anderen Galerien oder dass man versucht, auch deutschlandweit mal einen anderen Ausstellungsort zu finden. Das gibt's auch im Oberfett. Ist allerdings eher rar gesät. Also die Leute, die dann quasi in den festen Bestand aufgenommen werden, also nicht nur in die Sammlung, sondern auch in den Ausstellungszyklus und das auch mehrfach, da sind James und Will ganz gewiss irgendwie. Erstmal die beiden einzigen.
Kaufst du von jedem deiner Künstler auch eine Arbeit? Also behältst du irgendwas da für dich?
Auf jeden Fall. Also Oberfett hat als Sammlung angefangen und Oberfett erweitert seine Sammlung ständig und natürlich auch aus quasi dem selbst rekrutierten Künstlerstamm, aber auch durchweg auch von anderen Galerien in Hamburg. Ich habe hier, glaube ich, auch schon gekauft. Und in der
Affenfaust. Hier bei uns, klar.
Da habe ich auch überhaupt keine Schmerzen mit.
Ja, mir ging es jetzt gar nicht, also ich kaufe auch bei anderen Galerien, aber mir ging es mehr um, also behält man von jedem Künstler was, mit dem man ausstellt.
Sagen wir mal andersrum, ich glaube, ich habe noch keinen Künstler irgendwie ausgestellt, von dem ich nichts behalten hätte. Oh, es gibt einen. Aber das kommt noch. stimmt gar nicht. Nee, ich dachte jetzt, ich habe irgendwie Anfang des Jahres einen sehr talentierten chinesischen Künstler ausgestellt und das waren aber alles irgendwie so großformatige Werke. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass irgendwie die Formate im Oberfett begrenzt sind auf 1,50 mal 1,50, sonst passen sie nämlich nicht in den Keller, also dann kommt man nicht die Treppe runter. Andererseits würde das bedeuten, dann muss ich sie mit nach Hause nehmen. Das Problem hatte ich am Anfang geschildert. Die Frau sagt, nein, hier kommt nichts mehr rein. Und der Chinese hatte halt nur so große Sachen. Aber er hat mir eine Tuschezeichnung verehrt, eine sehr schöne. Also insofern, ich glaube, ich habe von jedem Künstler, der ausgestellt hat, habe ich mindestens ein Bild.
Hängst du denn alle Bilder auf oder hast du auch so ein Lager?
Also es gibt einen Fundus im Oberfett, Dann gibt es einen Fundus in meiner Privatwohnung. Und ich bin schon vor Jahren dazu übergegangen, Teile meiner Sammlung immer auszulagern. Das bedeutet, wenn mich jemand gefragt hat, dann habe ich ihm Bilder geliehen. Irgendwann kam mal ein Mensch an, damit habe ich angefangen, der meinte, ja, Christian, wir ziehen jetzt um, das ist eine Riesenwohnung und du kennst dich ja so aus mit Kunst. Was sollen wir denn kaufen? Und da habe ich gesagt, ihr sollt gar nichts kaufen. Ich leihe euch jetzt mal schnell 50 Bilder. Das freut meine Frau, das freut mich. Und wir machen einen 5-Jahres-Vertrag und off they go. Ihr müsst sie bloß hängen. Und ihr müsst sie heilen lassen. Und wenn ihr später eins davon kaufen wollt, können wir ja nochmal reden. Aber auf jeden Fall gibt es einen Mietvertrag. Sorry. Gibt es irgendwie einen Mietvertrag?
Hast du einen Hund mitgebracht?
Genau, mein Telefon.
Muss ich das jetzt für die Leute, die Christian Pfaff nicht kennen, muss ich das so vorstellen. Er sitzt hier in einem silbernen Anzug und hat einen kleinen Chihuahua auf dem Arm. Er hat gerade gebellt, oder? Wir posten noch ein Foto dazu, dann das revidiert meine Aussage ein bisschen vielleicht.
Ja,
Telefon aus.
Telefon aus, sorry. Es bellt nicht mehr.
Aber wieso bellt dein Telefon? Was ist denn das für ein Klingelton?
Das ist, ist für die Kurznachrichten.
Ah, okay.
Wir haben zu Hause Katzen, das ist immer ein Spaß.
Ja, ich habe jetzt auch nicht alle Bilder hängen. Ich versuche das ja auch immer irgendwie hinzukriegen bei uns zu Hause. Wir haben ein bisschen umgeräumt, darum stehen ganz viele Bilder auf dem Boden und es gibt ganz viele Ideen für, wo jetzt Bilder hinkommen sollen. Wir kommen nicht zum Hängen, weil wir hier immer hängen. Hm. Ich habe jetzt den großen Vorteil, dass mein Sohn so ein bisschen ins Familienunternehmen eingestiegen ist und ich den jetzt mit großer Lust hier frei hängen lasse, weil der mal wieder so einen ganz anderen Ansatz ranbringt. Wenn man so lange so viele Bilder aufgehängt hat wie ich, dann gibt es zwar bei manchen Sachen immer so, man wird halt irgendwann so ein bisschen festgelegt.
Mhm.
Und wenn ich früher wirklich tatsächlich auch noch komplett frei in manchen Dingen war, gibt es dann irgendwann doch so eine Mittellinie. Oder es gibt so Sachen, die wo man schon so eine vorgefertigte Meinung hat, dass die Kunst kommt und man sieht die schon in seinem Raum hängen. Das ist immer dann so zwei Sachen. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, so haben wir das mit der Sternstraße gemacht, in unserem ersten Raum, wir ziehen aus.
Mhm.
Der Raum ist durchgespielt, hier passiert nichts mehr. Ich meine, da haben wir auch alles gemacht, was irgendwie möglich war, aber inklusive ihn auf 4 Quadratmeter kleiner bauen, runterbauen. Oder man holt sich jemanden, der die Bilder hängt.
Ja, das sollte man sowieso öfter mal machen. Ich habe im letzten Jahr die Sam-Ausstellung gemacht und da habe ich mir 4000 zum Hängen geholt.
Ja, das ist sowieso gut. Einer der besten, ja.
Da meinte ich zu ihm, ja, was brauchst du denn? Also ich hätte hier alles da, irgendwie Wasserwaage, was haben wir denn, Kreuzlinienlaser, alles da. Und er so, was, Wasserwaage anzeichnen, totaler Quatsch. Das machen wir nicht. Dass so eine Sammlung irgendwie, die gehört irgendwie so ein bisschen ruppig aufgehängt.
Mhm.
Also hatten wir ruppige Hängung und ich finde ruppige Hängung super. Und es ist immer gut, wenn auch mal jemand anders irgendwie ein Auge drauf wirkt. Obwohl, ich habe jetzt, wie gesagt, die Erfahrung von mehr als 50 Ausstellungen, möchte ich zumindest sagen. Und mir fällt auch immer noch wieder was ein in diesem alten Gemüseladen.
Gar keine Frage. Das ist natürlich, also das ist ja immer nur eine Frage der, gar nicht mal mit der Inspiration, sondern ich freue mich einfach, wenn es da jemanden gibt, der das auch macht. 4000 eigentlich ein ganz gutes Thema, weil der hat bei uns auch schon mal eine Ausstellung gehängt. Das war die Ausstellung von Benjamin von Stuttgart-Barre.
Hm.
Wir haben immer eine Ausstellung mit Benjamin gemacht. Und da hat Thomas eigentlich angefangen, weil Benjamin noch nicht da war. Und dann kam Benjamin und dann ist er überhaupt nicht klargekommen
drauf. War das noch zu seiner schlimmen Zeit?
Nee, eigentlich war Benjamin gut drauf, aber er ist nicht darauf klargekommen, weil er so aufgeregt war, weil es seine erste Kunstausstellung war und weil genau Thomas 4000 ja gesagt hat, also das war ja seine Idee, diese Ausstellung zu machen und er hat das Potenzial gesehen und dann sind Thomas und ich und mein damaliger Mitarbeiter sind auf so eine andere Kunstparty gegangen und Benjamin hat gesagt, er kommt später nach, kam aber nicht. Am nächsten Morgen saß er dann noch inmitten dieser Ausstellung und hatte alles komplett anders gehängt.
Hm.
Aber es macht auch viel mehr Sinn. Es ist ja auch nicht unbedingt immer so gesagt, dass man für andere Leute Kunst hängen kann.
Hm.
Im Falle von Sam, lass uns da vielleicht auch nochmal drauf kommen, ist das natürlich eigentlich sehr gut, dass jemand wie 4000 das macht, weil er ihn sehr gut gekannt hat und viel mit ihm zusammen gemacht hat. Das war ja, ich sag mal, eine der bewegenderen Ausstellungen, die du im Oberfett gemacht hast. Was bedeutet denn Sam für dich eigentlich?
Also Sam, anderen Leuten irgendwie als Nils Koppbruch oder als der Sänger von Fink bekannt, ist ein langjähriger Freund von mir gewesen. Er ist leider vor 5 Jahren verstorben. Er gehörte auch mit zu dieser Cheap Art Gang, hat sich als Maler unter dem Pseudonym Sam wirklich extrem gut entwickelt, weiterentwickelt, hatte einen riesen Output und war durchaus erfolgreich. Erfolgreicher als mit seiner Musik, muss man manchmal schon sagen. Aber in erster Linie ist das irgendwie eine Geschichte einer Freundschaft gewesen und mir ein Bedürfnis, auch seine erste Retrospektive zu machen nach seinem Tod. Ich habe da einige Jahre mit gewartet und habe auch Kontakt irgendwie zu, was weiß ich, seiner Ehefrau, aber auch irgendwie vielen Freunden gehabt. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das einfach jetzt. Ne? Mit Oberfett, also im Prinzip noch bevor Oberfett aufgemacht hat, war mir klar, ich würde, wenn, dann würde ich gerne irgendwie derjenige sein, der die erste Sam-Retrospektive macht. Und mit Oberfett rückte das in greifbare Nähe. Es hat dann noch immerhin noch 2 Jahre gedauert, bis das alles soweit war. Aber das war in vielerlei Hinsicht ein ganz, ganz großes, eine ganz große Herzensangelegenheit, das zu tun.
Hast du Bilder gezeigt, die du dir geliehen hast von den Leuten, die zu Hause an den Wänden hängen haben?
Ne? Genau. Also Retrospektive, sagt es ja schon, sind letztendlich alles Bilder gewesen, die aus Sammlungen oder aus dem Privatleben von Leuten kamen. Also nicht nur zwingend von Sammlern, weil für Sam galt genauso wie für den Cheap Art Store im Allgemeinen. Man hat die Bilder gekauft, weil man sie eben gerne mochte. Ich glaube, es gibt ein paar Sam-Sammler, also Leute, die dann mehr als 10 Bilder haben. Aber bei vielen Leuten habe ich quasi aus dem Kinderzimmer, aus der Küche, aus dem Wohnzimmer einfach was abgehängt und habe es mitgenommen. Und in der Tat war das ein Oberfett-Klassiker, weil jeder von denen, die da ein Bild zur Verfügung gestellt haben, hatte eine Geschichte dazu erzählen. Also die Geschichte von Sam und den Bildern und den Sammlern ist immer wieder eine ganz individuelle. Jeder hat ihn auf eine andere Weise kennengelernt, jeder verbindet irgendwie mit dem Bild irgendwie was ganz Besonderes oder ein Ereignis. Man hat quasi das Bild nicht ohne den Künstler bekommen, was auch sehr löblich war. Und insofern war die Ausstellung natürlich ein glücklicherweise fröhliches Rückblicken auf ganz viele wunderschöne Erlebnisse, die alle, die dort gekommen sind, auch mit dem Künstler hatten. Uns haben sich während der Ausstellung auch noch, keine Ahnung, 50 Leute mehr gemeldet, die gesagt haben, ah, ich habe doch aber auch noch und ich könnte auch noch erzählen.
Ja, du, ich habe dir auch sofort das Bild angeboten, was wir haben. Na klar, da passen natürlich nicht unbedingt alle da rein. Und da gibt's auch eine Geschichte zu. Ist vielleicht mal so ein, keine Ahnung, hast du schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht, also, mein, da du ja textlich dich auch da ganz, also weil du ja sehr gute Texte schreiben kannst, das Buch dazu zu machen, das wäre, glaube ich, schön.
Das Buch zu Sam?
Ja. Also zu dem, gerade zu der Kunst, also gerade zu Sam, zu der Kunst und die ganzen Geschichten dazu. Denn das ist ja für mich ist das eben auch so ein Stück Hamburger Kunstgeschichte, jüngere Hamburger Kunstgeschichte. Gut, durch meinen Eintritt über den A zu St. Pauli und dann die ganzen Leute kennenlernen, Sam und 4000 auch tatsächlich ja alle auch mal bei mir irgendwie gezeigt zu haben. In Zusammenarbeit damals mit Ralf Krüger und sowas. Für mich ist das tatsächlich immer noch so eine sehr wichtige, ja, ist fast so eine kleine Familie, die man hier in Hamburg ist, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also zum Buch sei gesagt, es gibt schon eins, da habe ich auch schon das Vorwort geschrieben dazu. Und ist allerdings das erste, was er noch zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Und dann ist, glaube ich, irgendwie angeschoben durch seine Witwe. Was Größeres in Planung, also tatsächlich so eine Art fast schon kunstgeschichtliche Aufbereitung, wo da auch eine Kunsthistorikerin mit dabei ist und so weiter. Aber wann immer ich da gefragt werde, was zu machen, gerne.
Ich will da gar keinen unsterblich mitmachen mit so einem Buch.
Ich finde,
er verdient das, und das sind halt auch, wie du sagst, die Geschichten. Seine Bilder haben halt auch immer eine sehr, ja, da kann man auch Geschichten für sich selber mal entwickeln. Mhm. Für mich ist das immer, also viele Bilder, die, eigentlich alle Bilder, die alle, ja, zwei Ausnahmen. Aber eigentlich alle Bilder, die wir zu Hause haben, haben eine Bedeutung für uns und eine Geschichte. Wir haben sie gekauft, weil sie uns sehr gut gefallen haben. Das wird immer das Erste sein. Aber wenn die, alle haben auch irgendwo eine, ja, haben wir aufgeladen mit der Geschichte. Gar nicht unbedingt, dass die Geschichte vom Künstler kommt. Mhm. So funktioniert auch ein bisschen meine Kunst, den Leuten das ein bisschen zu geben, schon eine Geschichte mitzugeben. Und bei Sam hat das alles Geschichte. Aber trotzdem noch genug Raum zu lassen.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel den Sam, den wir zu Hause haben, den haben wir bei Ralf Krüger gekauft, nach einem St. Pauli-Spiel, als Ralf in diesem, in dem Musik, wie heißt dieses Musikhaus da, Karo, Viertel Karo Stern, Karo Stern, da beim Gegenüber vom Knust, wo die ganzen Musikfirmen dran sind.
Ach so,
Karo,
ja,
Stern,
ja.
Karo Stern, wo auch Hafenplatte
und so. Ja.
Hanseplatte. Hanseplatte. Und da, Entschuldigung, und da hatte er Ralf so eine Spontanausstellung gemacht. Und weil man da, wir haben uns den Raum nicht mal angeguckt als möglichen Galerieraum, der war aber Schwachsinn, weil das waren beide Seiten Fenster und dann war es Sichtbeton.
Ja,
bitte keine, bitte nichts in den Sichtbeton geworden. Also, und dann hatte Ralf da so ganz komische Stellwände aufgebaut. Die waren eigentlich, also wenn es nicht Ralf und Sam gewesen wäre, wäre es traurig geworden. Aber das Ganze hatte so eine Dynamik, und wir kamen nach dem Spiel dahin, und das war ein Bild, was meiner Frau damals in ihrer aktuellen Lebenssituation so nah war, dass das gesehen und sofort, Ralf, das brauchen wir, das brauche ich. Und das passiert mir ganz viel bei so Künstlern wie 4000 und Sam und vielen Künstlern, die du auch ausstellst. Also wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht behaupten, dass ich bei dir was gekauft hätte. Aber kommt noch, weil das letzte Mal war Loffi schneller, weil er einfach eine Stunde früher da war.
Frechheit.
Ja, aber da gibt's halt Dinge, wo du sagst, hey, auch wenn der Künstler mir noch nicht so bekannt ist oder so vertraut ist, das Bild ist mir schon vertraut.
Ja.
Und ich sehe auch als meine und auch als deine Aufgabe an, anderen Menschen zu vermitteln, dass das ist der Spaß, warum man Kunst kauft.
Genau, Kunst muss mit dem Herzen gekauft werden.
Ja, aber trotzdem hast du immer ganz viele Leute, die auch hier noch, auch nach 15 Jahren, die kommen und sagen, ja, ich habe ja keine Ahnung, das Bild ist ja toll und das sieht ja so aus wie, und dann denke ich mir so. Ja,
das erste Gesetz erfüllt,
ey, ja,
das
genau.
Gefällt dir.
Ja, genau.
Wunderbar.
Klar, muss man gucken, ob es in den Geldbeutel passt, aber du bist ja auch nicht so extrem teuer.
Nö, ich glaube, ja. Also im Oberfett kann man schon, also annähernd zu Cheap Art Preisen einkaufen. Es kommt immer drauf an. Jetzt ja, letzte klar. Ausstellung ging irgendwie bei 100 los und hörte bei 300 auf. Ausstellung davor ging hoch bis 4000. Das ist immer irgendwie ja, unterschiedlich. Ist okay, ja. Aber eigentlich bin ich im unteren Preissegment zu finden, so dass man sich dann auch mal selber überreden kann, was zu kaufen. Also das ist jetzt nicht ständig vierstellig und auch deutlich vierstellig, sondern eher dreistellig und eher normal dreistellig.
Ja gut, ich meine, es ist ja auch von Galerie zu Galerie unterschiedlich, und wir beide sind jetzt auch lang genug da drin, dass wir wissen, dass der Preis nicht über die Qualität des Künstlers oder des Bildes bestimmt.
Ja, genau.
Aber Sammlern oder nicht, sind ja nicht mal alles Sammler, aber Leute dafür zu begeistern, Kunst zu kaufen oder wieder mehr zu kaufen, ich finde, die letzten Jahre hat das so ein bisschen abgenommen, diese Selbstverständlichkeit und diese Freude daran, Kunst zu kaufen. Das war früher, auch als wir noch hier auf die Messen gefahren sind oder so, war es immer noch ein bisschen was anderes. Da waren Ausstellungen vorher ausverkauft oder spätestens am Abend der Vernissage. Sowas hat man wirklich inzwischen unglaublich selten. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass genau dieser Spaßfaktor bei vielen Leuten einfach nicht mehr vorhanden ist.
Nö, das kann ich verstehen. Also einmal sitzt das Geld bei vielen sowieso nicht so locker. Und diese Entscheidung tatsächlich, sich darauf einzulassen, ja, das will ich jetzt oder das muss jetzt sein, die wird anscheinend seltener getroffen. Sind wahrscheinlich unterschiedliche Sachzwänge, die dazu führen. Ich meine, Auf der anderen Seite ist es so, ab und zu trifft man halt den Nerv, ne? Oder ab und zu trifft der Künstler den Nerv der Leute. Also ich habe das leider zu selten gehabt, irgendwie, dass auch meine Ausstellung komplett ausverkauft war. Aber es ist braucht auch, sage ich, so eine gewisse Schwingung, die da an einem Abend entsteht. Also einmal war das quasi wie so ein Kaufrausch irgendwie vor anderthalb Jahren. Das war irgendwie ein netter, lauer Sommerabend. Das war, alles war irgendwie genau richtig. Und die Leute haben sich irgendwie perfekt unterhalten. Und dann hat irgendjemand gesagt, ich nehme 4 von denen. Das war bei so einer James Oliver Ausstellung. Also Bilder auch im Bereich zwischen 200 und 2000. Dafür hat man aber dann ein richtiges, großes Bild bekommen. Aber ansonsten war das alles sehr, sehr, sehr günstig. Und dann ging da plötzlich die Post ab. Weil im Oberfett müssen die Leute die roten Punkte selber kleben. Also sie kommen dann an zu mir und sagen, ich interessiere mich für dieses Bild. Und dann komme ich mit meinem kleinen Klebezettel mit den roten Punkten und sage immer, ihr müsst das aber schon selber kleben dann. Schreibt mir bloß den Namen auf. Und dann fingen da plötzlich an, die Leute rumzukleben. Und irgendwie hat das die anderen so dermaßen mitgerissen, dass ich den Klebezettel da quasi nur noch auf Wanderschaft hatte. Und am Ende des Abends waren fast alle weg. Und eine Woche später kam noch eine Frau, die wollte, eigentlich wollte sie alles kaufen. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Das ist so, man muss die, man muss gucken bei den Bildern, wo noch kein roter Punkt drunter klebt. Und dann ist sie losgegangen und hat jede Lücke dann auch noch aufgefüllt. Okay. Das ist aber wirklich Weihnachten und Ostern auf einen Haufen.
Ja, wir haben inzwischen mehr so ein Mix aus den verschiedenen Kanälen, über die wir Kunst anbieten, also auch übers Internet. Da funktioniert das schon. Inzwischen nehmen Bilder halt so merkwürdige Reisen auf sich. Wir haben von der letzten Ausstellung Victor Castillo und ich, die wir hier Ende letzten Jahres gemacht haben, wir machen ja, haben jetzt schon zweiten Mal eine Ausstellung zusammen gemacht und der Victor Castillo, der in Los Angeles lebt und aus Chile kommt und der gefragt ist, auch bei uns, aber in Deutschland halt mehr so für die kleinen bis Mittelformate und vor allen Dingen in den USA gehen die und in Südamerika gehen die ganzen Großformate von ihm sehr gut. Und wir haben hier eine Arbeit gezeigt, die war 2,70 Meter mal 2,50 Meter groß. Die hatte Victor in Los Angeles gemalt, von der Leinwand runtergezogen, aufgerollt, zu Jonathan Levine geschickt, da in seiner Ausstellung wieder aufgekeilt, wieder aufgehängt. Und wer das weiß, so eine große Leinwand aufzukeilen, ist auch kein Spaß eigentlich. Nee. Dann wurde die da nicht verkauft und dann haben wir geklärt, dass wir die hier dann zeigen können in der Ausstellung, weil ich auch immer sehr gerne Großformate von Victor zeige, weil das ist halt natürlich wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Haben wir die hier wieder eine Rolle bekommen, wieder abgemacht, wieder aufgekeilt und haben die jetzt Anfang des Jahres wieder zurück in die USA verkauft. Das ist natürlich ein Bild, ein Preis, wo sich sowas natürlich auch irgendwo am Ende lohnt.
Trotzdem noch.
Trotzdem, ja, naja, klar, gut, ich meine, für uns ist das ja okay, für den Künstler auch, es ist halt immer ärgerlich für die Galerien, die zwischendurch gehabt haben und es nicht geschafft haben, aber wir hätten die sowieso runtergenommen und zu ihm zurückschicken müssen. Ja, darum bin ich ganz froh, dass wir so einen Mix haben. Ich beschwere mich auch gar nicht. Wir haben in Hamburg eigentlich einen ganz, ganz schlechten Sammlerstamm, aber wir haben viele Leute, also ich kenne viele Leute, die gerne Kunst kaufen. Wir sind in den Preisen auch, wir haben eine ganz große Bandbreite. Aber ich freue mich halt auch immer, wenn wir Arbeiten haben, die erschwinglich sind und wir haben ganz viele Leute auch bei uns, die so 1-2 Bilder im Jahr kaufen und die sich dann tatsächlich auch leisten, weil sie die unbedingt haben wollen und dann auch warten, bis so ein Künstler kommt. Und ich glaube, der Mix macht's dann, aber es ist schon wesentlich schwieriger geworden, als das mal war. Hält uns jetzt natürlich nicht davon ab, hier Bilder auszustellen und Ausstellungen zu machen. Aber du musst ja auch immer, du hast ja auch immer eine gewisse Verantwortung gegenüber den Künstlern, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen oder sowas, dass sie nicht einfach hierher kommen für
for nothing.
Ja, für ein schönes Wochenende.
Ja, ich meine, schlau ist dabei natürlich jetzt irgendwie dein aktueller Ansatz, eben nicht nur über deine Website, sondern auch über eine Kunstplattform zu verkaufen. Ne? Also Das ist irgendwie schon ganz pfiffig. Also gerade bei internationalen Künstlern. Ich meine, ich habe im Keller, habe ich ja auch noch Arbeiten eben aus Australien oder aus England rumstehen, ne, wo man dann auch sagt, also gerade wenn man irgendwie einen Bildhauer hat, der mit Betonskulpturen arbeitet, ich schicke dir die Sachen mal wieder zurück nach Sydney. Das läuft so nicht. Ja, aber da ist es natürlich toll. Und das ist zum Beispiel auch eine Bestrebung von Oberfett, sowieso im Digitalen überhaupt noch sichtbarer zu werden. Mittlerweile bräuchte man ja eigentlich eher sowas wie ein E-Slave, der einem irgendwie die ganzen Gewerke bedient. Instagram, Facebook, Twitter plus eigene Facebook Website. Facebook ist
bald vorbei, brauchen wir doch nicht, habe ich gelesen.
Also wenn ich sehe, irgendwie, was ich über Facebook irgendwie Einladungen und so weiter in die Galerie treibe, dann denke ich, vielleicht ist das ja doch noch okay. Aber eigentlich, dass man diese ganzen digitalen Kanäle bedient, gehört zur Grundpflicht. Ne? Da bin ich noch ein bisschen schlecht, gebe ich ehrlich zu.
Was unglaublich zeitaufwendig.
Ja, weil es einfach zeitaufwendig ist. Und ich glaube, wäre ich ein regulärer kommerzieller Betrieb, dann würde ich das auch regulär kommerziell betrachten. Und dann müsste es halt jemanden geben, der das macht. Ne? Weil die Sammlung gehört katalogisiert und online gestellt. Irgendwie die, sag ich mal, zur Verfügung stehenden Werke gehören katalogisiert und online gestellt. Und darüber hinaus muss man dann ja quasi auch die Szene im Blick halten, ne, und sich gegenseitig einladen und gegenseitig kommentieren, liken, tweeten, teilen, sharen, retweeten und so weiter und so weiter.
Also würdest du vorschlagen, dass du dir einen Social Media Manager einstellst und dann der lädt dann Influencer ein, damit?
Oh, ja, bitte nicht. Also lass uns möglicherweise gemeinsam mal mit den Galerien überlegen, ob wir uns nicht zusammen
das ist interessant.
Einen Social Media Manager teilen. Und der muss aber keine Influencer einladen, sondern der muss einfach letztendlich die Pflichtaufgaben ein bisschen unterstützend mit übernehmen, die wir zu erledigen haben. Und überhaupt bin ich der Meinung, dass Hamburger Galerien und Kunstorte und Ausstellungsräume viel mehr zusammenarbeiten sollten. Na, also Shuttle Service wäre einer der ersten, gemeinsames Programm wäre eins der zweiten und natürlich regelmäßige Kloppereien der angestellten Künstler untereinander. Sowas in der Art.
Nur prinzipiell ist das ja so, wie das für mich hier in Hamburg auch immer gut funktioniert hat. Also so ist die enge Beziehung zu Ralf Krüger gekommen, ja, dass wir gemeinsam Veranstaltungen gemacht haben. Wir haben ja auch schon mal zusammen eine Ausstellung bei uns gemacht, unter anderen Voraussetzungen. Wir haben auch mal mit drei Galerien damals so einen Shuttle-Service gemacht. Das war eine Ausstellung von Sam 4000 und Jim Avion. Mhm. Wir haben hier im Viertel auch schon mal Shuttle-Service laufen lassen, also rumgehen lassen. Also die sind dann quasi wie so Guides hier von Ralf zu Gutberg zu uns gelaufen. Ja. Ja, ich bin ein großer Freund davon, das zu machen. Das haben wir mit der Anne-Simone Krüger, habe ich das ja auch schon besprochen, dass man da vielleicht ein bisschen enger rückt, weil wir sprechen ja doch sehr stark gleich, also nicht die gleichen Leute, aber es überschneidet sich ja immer. Und wir können aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten lenken, die wir machen, wenn wir tatsächlich ein bisschen mehr gemeinsam machen. Das stimmt schon. Social Media, wir teilen uns das hier ein bisschen auf, jeder mal so ein bisschen, wie er gerade Lust hat. Ich persönlich muss ja sagen, mich stresst das schon. Ich habe da nicht wirklich Lust mehr zu. Da muss man vielleicht auch seine eigenen Strategien für entwickeln. Ich finde halt immer eigentlich mag ich es am liebsten, wenn ich dabei für mich persönlich lustig sein darf. Jetzt sind wir auch nur international und deutsch. Das macht das mit der Sprache immer schwierig. Manchmal wechseln wir in der Sprache. Wirklich lustig bin ich, glaube ich, auch eher, naja, vielleicht besser auf Deutsch. Das weiß ich nicht. Aber das ist schon was, wenn man da was zusammen macht, das finde ich auch gut. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Wir haben schon mal ein Magazin zusammen rausgebracht mit 3, 4 Galerien. Das sind alles Dinge, die man mal wieder aufleben lassen könnte und sollte. Ja, wie gesagt, da stimme ich dazu. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Hast du mit Oberfett denn auch Pläne über Hamburg hinaus? Also ist mal eine Messe interessant? Ist, keine Ahnung, auch Kooperation mit Galerien außerhalb von Hamburg?
Ja, grundsätzlich ja. Also ich liebe dieses in Möglichkeiten denken. Messen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht ganz genau weiß, ob das so der Playground für Oberfett insgesamt ist. Ne? Also weiterhin mag ich natürlich Geld und Erfolg, aber Oberfett ist nicht dafür angetreten, in eine Galerie zu sein, weil dann wäre ich Kunsthändler. Ich bin aber kein Kunsthändler, sondern ich bin Ideenliebhaber. Kooperation auf jeden Fall, also auch über die Grenzen der Stadt, des Bundeslandes, des Landes hinaus, auf jeden Fall sind, da gibt es schon Sachen, die stattgefunden haben, und da gibt es auf jeden Fall Pläne auch weiterzumachen. Ich habe jetzt neulich mit jemandem gesprochen und er meint, Oberfett on the road, das wäre doch mal ein Thema, weil ich meinte eigentlich, müsste man mit dem ganzen Zirkus auch mal rumreisen. Ich liebe auch diese Idee, modern wird es ja immer irgendwie Pop-up genannt, aber die Idee, Räume interimsmäßig zu nutzen. Ich habe gerade ein Angebot bekommen für einen Raum, der wesentlich größer ist als das Oberfett, aber trotzdem im Viertel ist und auch noch Parkplätze hat.
Ja. Tapetenwechsel mit Parkplatz.
Tapetenwechsel mit
und Parkplatz
und also quasi fußläufig. Das, ich sage, es ist zwar nicht ganz die Landesgrenze, aber der Raum ist einfach fantastisch, ja. dass ich das auf jeden Fall in Betracht ziehe. Und Oberfett hat ruft jedes Jahr ein Jahr aus. Mhm. Dieses Jahr ist es das Jahr der Abenteuer. Und im nächsten Jahr wird es das Jahr der Transformation sein. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall den Standort auch mal verlassen und mal rausgehen. Völlig egal. Also die Angebote variieren von kommt auf ein Riesenfestival bis hin zu besetzt leerstehende Plätze in Malls und so weiter. Es hat ganz viel mit Kooperation zu tun und mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Aber da bin ich komplett offen. Und auch begeisterungsfähig.
Wir haben heute, jetzt muss ich gucken, wie ich den Bogen hinkriege. Eigentlich ist der Bogen ganz leicht. Ich habe Durst und mein Glas ist fast leer. Das ist tatsächlich der erste Podcast, den wir machen, den wir abends machen oder am fortgeschrittenen Nachmittag. Oh, ja. Jetzt schon Abend eigentlich.
Ich weiß, worauf es hinausläuft.
Und wir tatsächlich Bier dabei trinken. Jetzt gibt es bei uns beiden die Leidenschaft für Kunst. Jetzt gibt es bei uns beiden aber auch die Leidenschaft für, ich nenne sie mal Genuss.
Yes.
Und darum trinken wir ja auch ein gutes handgemachtes Bier aus Hamburg. Wer Helium Cowboy kennt, weiß, dass es von Olli Wesselow ist.
Ja.
Es gibt auch andere gute Brauereien, aber Olli ist mein Freund und macht gutes Bier. Und wir trinken das hier ganz gerne. Aber wie kommt das denn bei dir in der Galerie oder im Kunstraum Oberfett? Habt ihr auch eine schöne Bar?
Mm.
Man darf da auch eigentlich nur gutes Bier trinken bei dir. Das ist eine Voraussetzung.
Schlechtes Bier ist verboten. Ja, aber überhaupt schlechte Getränke sind verboten. Ja. Dafür ist das Leben zu kurz.
Und die Leber zu während ich jetzt mal gucke, wie das so ist, wenn ich von hier zum Kühlschrank gehe und man mich auf der Tonspur vermisst oder vielleicht auch nicht, kannst du ja mal erzählen, wie Kunst und Bier für dich zusammengehören. Möchtest du
eigentlich auch noch was? Och, also ich würde wohl noch so einen Prototypen nehmen. Ja, ich meine, wie ist das, wenn man einen Ausstellungsraum macht? Man hängt gute Bilder an die Wand und versucht, ein guter Gastgeber zu sein. So einfach ist das. Und ich würde als guter Gastgeber die gleichen Maßstäbe ansetzen, meine Gäste zu bewirten, wie bei mir selber. Da ich ähnlich irgendwie Jörg auch irgendwie gutes Bier zum Beispiel schätze oder guten Wein, habe ich zu meinem Geburtstag eröffnet, muss man dazu sagen. Habe ich zu meinem Geburtstag damals alle meine Freunde eingeladen. Und in dem ehemaligen Gemüseladen stand irgendwie noch ein leistungsfähiger Gastro-Kühlschrank. Und da habe ich dann eben gute Sachen reingestellt und das hat den Leuten gut gefallen. Also hier wird das Zeugs, das gute Bier von Oliver Wesselow getrunken. Bei uns trinkt man zum Beispiel gute Sachen von Überquell oder von End Union. Und oder es gibt einen hervorragenden Riesling. Also, wie ist das irgendwie? Da gibt es doch irgendwie so eine allgemeingültige Regel. Serviere nur das, was du auch selbst gern serviert bekommen möchtest. So einfach ist das. Deswegen gibt es bei uns eben kein Astra und so weiter.
Ja, das ist auch sehr gut so. Also das ist ja auch was, was sich geändert hat. Bei uns gab es früher am Anfang immer nur das Industriebier, da sind wir noch rübergegangen. Was war denn am Anfang an der Sternstraße, an der Feldstraße, was war das, der Walmart oder Real? Ich glaube, als wir angefangen haben.
Ich glaube, da war schon Walmart.
Da war schon Walmart. Ja, Real haben wir aber auch noch mitgemacht.
Ja. Also wir haben vorher hieß es auch nochmal Plaza.
Ja, irgendwie Mann, sowas, Mann, genau. Mann. Und da hat man natürlich geguckt, dass man günstige Getränke über die Straße fährt, aber es, das Thema Genuss, das verbinden wir beide auch mit der Kunst sehr. Für mich muss das Ganze einfach auch wirklich Spaß machen in jeder Facette. Dafür steckt man da zu viel Zeit und zu viel Leidenschaft.
Ist ja auch Kultur. Also Kultur ist eben auch Genuss. Genuss ist Kultur. Das muss schon stimmen.
Ja. Ja, wenn wir außer über Bier schon nichts mehr sagen.
Also nicht, dass das hier in Altherrengespräche abdriftet.
Nein. Nee, es Altherrengespräch würde ich das jetzt nicht nennen, nur weil wir Bier trinken. Junge Leute trinken ja auch Bier. Gibt es auch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was für dich noch so ein Thema ist, was wir nicht angesprochen haben? Oder bist du zufrieden mit dem, was wir in unserem Gespräch abgedeckt haben? Ich habe sowieso irgendwann vor, nicht mehr natürlich dieses Jahr, aber irgendwann gerade insbesondere die Leute, die diesen Podcast in den Kinderschuhen begleiten, also die ersten paar, die dabei sind, dass man so in einem Jahr vielleicht sich nochmal zusammensetzt und sagt, Mensch,
Fazitrunde.
Was haben wir damals eigentlich erzählt?
Ja.
Und was hat sich seitdem verändert? Aber also du wirst immer noch die Gelegenheit haben, hier was gerade zu stellen. Aber ich schneide nichts raus.
Nö, lass mal alles drin. Naja, also auf das eine habe ich ja schon hingewiesen, was ich glaube, was ein ganz wichtiges Thema ist. Ich war neulich mal auf einer Ausstellung, da haben ganz viele Galerien an einem Ort ausgestellt und ich bin dann irgendwie zum Preview, aber relativ spät gekommen. Und dann waren plötzlich alle schon alkoholisiert und in Plauderlaune und haben sich so ein bisschen das Maul über die anderen zerrissen. Ja, der hat mich irgendwie, damals hat der mir den Künstler geklaut und so weiter und die kann ich nicht leiden und so weiter. Und ich bin dann irgendwann aufgestellt und habe gesagt, das ist ja echt schön, irgendwie, dass ich nicht eure Probleme habe, weil eigentlich geht es um Kooperation. Also sicherlich will jeder verkaufen und so weiter. Wir leben allerdings irgendwie in einem relativ kulturresistenten Bereich hier in Hamburg. Ne? Mhm. Also von uns gibt's nicht so viele. Und anstatt auch der Meinung zu sein, dass da jemand dem anderen die Krumen vom Kuchen pickt, sollte man eher schauen, dass man gemeinsam was auf die Beine stellt. Ja? Das blödsinnige Zauberwort Synergien irgendwie steht da im Raum, aber eigentlich tatsächlich zu schauen, irgendwie, was man machen kann, um gerade, sage ich mal, die spannende Kunst und nicht nur die Anlagekunst besser zu vernetzen und damit was zu machen. Ja, sich vor allen Dingen auch neue Räume zu erobern. Ich werde dazu irgendwie demnächst auch nochmal befragt werden, wie das hier irgendwie mit den Freiräumen in der Stadt aussieht. Ich würde mal sagen, schlecht. Von daher ist Kooperation sogar noch mehr irgendwie gefragt. Möglicherweise sogar radikale Kooperation. Und das andere ist, ja, lasst uns in Möglichkeiten denken. Was kann man denn machen? Gerade wenn man dann zum Beispiel sagt, es ist ganz schön, wenn man mal jemanden anders hat, der Bilder aufhängt, oder wenn man sich irgendwie die Arbeit irgendwie von jemandem anders erledigen lassen möchte, weil man eben anders angeregt werden möchte. Ne? Was gibt es für neue Ziele in der Kunstszene? Es gibt ein paar ganz interessante Projekte in der Stadt, was könnte man noch machen? Das würde mich wirklich interessieren. Das ist auch eine Challenge. Ich challenge jetzt mal einfach hier die guten Galeristen. Sag, lass uns mal was zusammen machen, wo die Leute sagen, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Lass uns noch mal so was machen wie, hey, ich glaube, das Biberhaus ist umstellt mit 6000 Leuten, die alle in eine Ausstellung rein wollen. Und es ist nicht Andy Warhol oder Damien Hirst.
Ja, das war gut. Aber das, also für mich, mir persönlich, bei mir rennt das ja absolut offene Türen ein. Ich lade aber zu diesem Podcast ja und auch zu der Fernsehshow ja auch gerne andere Galeristen ein. Mhm. Das sollte man ja nicht tun, wenn man denkt, die klauen mir Künstler oder die mache ich jetzt berühmt, sondern dann kaufen die Sammler nur noch bei denen. Ich finde das ja. Ich sehe das ja genauso wie du. Aber ja, so sowas wie das Biberhaus, was ich in meinem Leben nicht wieder alleine machen werde, so geil das war. Aber gut, damals hatten wir auch mehr Leute, die hier gearbeitet haben. Aber ich habe ja eh ein anderes Konzept, ja, ein bisschen anders durchmischt. Aber ja, da habe ich Lust drauf. Wir sollten dann einfach mal gucken, dass wir jetzt noch 6:30, wir sollten jetzt gucken, dass wir das Bier austrinken, den Podcast zu Ende bringen und dann kurz zu Ralf Krüger rübergehen, genau, der heute Abend eine kleine Eröffnung hat. Und dann gehen wir dem auf den Geist mit den Ideen. Und dann,
ja. Der wird ja gleich eingemeindet.
Der wird gleich, gut. Der ist eher auf unserer Seite. Gut, wir meckern nicht über andere Galeristen, das finde ich auch Quatsch. Ich habe das auch immer nie verstanden, dass andere Leute das schlecht finden, was ich mache, oder wenn Leute es schlecht finden.
Gibt es Leute, die schlecht finden, was du machst?
Hat der 4000er mir das mal vor vielen, vielen Jahren in der Galerie erzählt. Da schauen wir bei mir im Helium Corbe Art Space in dem ersten in der Feldstraße und dann der Laden wieder rappelvoll und irgendwie spielte wieder irgendeine Band unter der Treppe. Und das ist auch so eine Zeit, wo haben wir uns neulich noch drüber unterhalten, wo noch Gästebücher gestaltet wurden.
Ja.
So, heutzutage haben wir 1-2 Einträge. Na egal, auf jeden Fall stehen wir am Tresen, sind alle wirklich beseelt von dieser Veranstaltung und dann sagt Thomas irgendwie bla bla, der hält dich ja sowieso auch für ein Arschloch. Ich so, was habe ich denn getan? Ich mache doch hier tolles Programm, ich stelle hier Künstler aus, ich bringe hier Künstler aus aller Welt nach Hamburg. Und dann meinte Jörg, größeres Lob, als dass sich Leute für ein Arschloch halten, kannst du doch gar nicht kriegen. aber das war für mich neu, dass das so ist und das finde ich auch nicht gut. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Hamburg ein großes Potenzial haben, um gute Veranstaltungen zu machen. Und nicht nur in Hamburg, aber schön, dass du jetzt auch da bist, am Start bist.
Ich sehr gerne.
Finde das eigentlich eine logische Konsequenz aus deinem Treiben der letzten 20 Jahre, die wir uns kennen.
Irgendwas muss man ja tun.
Genau. Und lieber was mit Kunst als was mit Medien.
Ja, da haben wir ja nun schon so genügend
durch. Das haben wir auch getan, genau.
Ja,
Christian, ich danke dir, dass du gekommen bist.
Genau, wie sagen Sie beim Spiegel immer, wir bedanken uns für das Interview. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Auch die Bierzufuhr, auch die nette Umgebung hier auf der Ranch. Und hört bald mal wieder rein.